Teil 1. Einführung in die juristische Denk- und Arbeitsweise. Falllösung. Es folgt eine Grafik, zu finden im Begleitmaterial. In diesem Teil, Juristen bedienen sich ebenso wie andere Berufszweige einer besonderen Sprache, bestimmter Fachbegriffe, spezieller Arbeits- und Lösungswege und vor allem dem Denken in Ansprüchen. Hier erfahren Sie, mit welchen Techniken rechtliche und damit auch arbeitsrechtliche Fragestellungen beantwortet und einer Lösung zugeführt werden. Kapitel 1. Die juristische Denk- und Arbeitsweise. Um eine rechtliche Fragestellung zu lösen, bedient man sich der Anspruchsmethode. Eine gesetzliche Definition des Begriffes Anspruch enthält § 194 Absatz 1 BGB. Ein Anspruch ist das Recht, von einem anderen ein Tun, zum Beispiel Zahlung, oder Unterlassen, zum Beispiel Betreten eines Grundstücks, zu verlangen. Ausgangspunkt ist meist ein konkreter Lebenssachverhalt, ein Fall, der rechtliche Probleme enthält. Typischerweise das Problem, ob eine Person einen bestimmten Rechtsanspruch gegenüber einer anderen Person hat. Dies soll anhand des folgenden kurzen Beispielfalles verdeutlicht werden. Der bei Arbeitgeber Auchter beschäftigte Arbeitnehmer Bert verursacht mit Absicht einen Schaden am Betriebs-PKW des Arbeitgebers. Auchter stellt sich die Frage, ob er den entstandenen Schaden von Bert ersetzt bekommt. Rechtlich denkt man in Ansprüchen, daher stellt man sich zunächst immer die Frage, wer will was, von wem, woraus. Bei der Lösung der Fragestellung bereitet die Beantwortung des Wer von wem in der Regel keine größeren Schwierigkeiten, da die beteiligten Personen dem Lebenssachverhalt, also dem Fall, zu entnehmen sind. In obigem Beispielsfall geht es um Ansprüche des A gegen B. A ist also der Anspruchsteller, B der Anspruchsgegner. Auch die Beantwortung des Was ist häufig wenig problematisch. Was bezieht sich auf die vom Anspruchsteller begehrte Rechtsfolge? In unserem Beispielsfall ist dies Schadensersatz. Dies führt zum schwierigen Teil der Ausgangsfrage, nämlich dem Woraus. Woraus ist die Frage nach der rechtlichen Anspruchsgrundlage? Konkret geht es hier um eine Rechtsnorm oder eine konkrete vertragliche Vereinbarung, aufgrund derer der Anspruchssteller vom Anspruchsgegner das Begehrte verlangen kann. Die Anspruchsgrundlage kann dabei in einem einzelnen Paragraphen zu finden sein oder aber in einer Reihe von Paragraphen, einer sogenannten Paragraphenkette. Nur Mut. Nun darf man sich durch diese Erkenntnis nicht entmutigen lassen. Zwar gibt es nicht nur im Arbeitsrecht etliche Paragraphen, aber die Zahl der Paragraphen, die zugleich Anspruchsgrundlage sind, ist einigermaßen überschaubar. Und durch die Ausgangsfrage wird die Zahl der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen weiter eingeschränkt. Denn durch das Was können nur die Anspruchsgrundlagen einschlägig sein, die in ihrer Rechtsfolge das vom Anspruchssteller Begehrte auch aussprechen. Im Beispielsfall kann für A nur eine Anspruchsgrundlage hilfreich sein, die in ihrer Rechtsfolge die Schadensersatzpflicht des Anspruchsgegners anordnet. Anspruchsgrundlagen, die eine andere Rechtsfolge, zum Beispiel Übereignung, Vertragserfüllung, Unterlassen aussprechen, können das Begehren des Anspruchsstellers nicht erfüllen und scheiden daher von vornherein aus. Bei der Lösung eines Falles besteht also Ihre erste herausfordernde Aufgabe fast immer in der Suche nach einer geeigneten Anspruchsgrundlage, das heißt einer gesetzlichen Bestimmung, nach der ein Beteiligter von einem anderen etwas verlangen kann. Über Anspruchsgrundlagen. Anspruchsgrundlagen sind regelmäßig wie folgt aufgebaut. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen 1, 2, 3 und 4 vorliegen, dann tritt die Rechtsfolge, Konsequenz X, ein, sogenannter Syllogismus. Unter Tatbestandsvoraussetzung verstehen wir die in der Anspruchsgrundlage genannten Merkmale, die vorhanden sein müssen, damit die angeordnete Rechtsfolge eintreten kann. Beispielsfall. Anspruchsgrundlage, § 280 Absatz 1 BGB, Schadensersatz wegen Pflichtverletzung. Erstens wird in einem bestehenden Schuldverhältnis, zweitens durch den Schuldner eine Pflicht verletzt, drittens und hat der Schuldner diese Pflichtverletzung zu vertreten, also verschuldet, vergleiche § 276 BGB, Viertens, und entsteht dem Gläubiger hierdurch ein Schaden. Rechtsfolge X, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens verlangen. Die rechtliche Kunst besteht nun darin, nach Auffinden der Anspruchsgrundlage die Anwendbarkeit der Tatbestandsvoraussetzungen 1 bis 4 auf den vorgegebenen Sachverhalt systematisch und gründlich zu untersuchen. Liegen alle Voraussetzungen vor, so tritt die in der Anspruchsgrundlage enthaltene Rechtsfolge ein. Fehlen dagegen eine oder gar mehrere Voraussetzungen, so kann der Anspruch nicht auf diese Anspruchsgrundlage gestützt werden. Eine Schwierigkeit mag darin bestehen, dass sich nicht immer alle Tatbestandsvoraussetzungen einer Anspruchsgrundlage alleine durch die Lektüre des Gesetzes sofort erschließen. Dann spricht man von ungeschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen. Es ist auch möglich, dass durch rechtliche Besonderheiten an sich gegebene Ansprüche dennoch abgelehnt werden. Das muss übrigens so sein, denn sonst wäre die Juristerei zu einfach. Bei der Prüfung von Anspruchsgrundlagen ist immer diese Reihenfolge einzuhalten. Erstens, vertragliche Ansprüche, zum Beispiel aus Kaufvertrag, Pflichtverletzung etc. Zweitens, Ansprüche aus Gesetz, zum Beispiel aus unerlaubter Handlung, ungerechtfertigter Bereicherung etc. Bei dieser Reihenfolge der Untersuchung müssen Sie automatisch zuerst abklären, ob zwischen den Beteiligten ein Vertrag besteht. Dadurch lassen sich viele gravierende Fehler vermeiden. Im obigen Beispielsfall liegen übrigens die Tatbestandsvoraussetzungen von mehreren Anspruchsgrundlagen vor. Bezogen auf das Beispiel des § 280 Absatz 1 BGB, Schadensersatz wegen Pflichtverletzung, gilt dies wie folgt. Zwischen A und B besteht ein Schuldverhältnis, nämlich ein Arbeitsvertrag. B hat eine Pflicht aus dem Arbeitsvertrag verletzt, nämlich mit dem Eigentum seines Arbeitgebers und Vertragspartners A am Betriebs-PKW sorgsam umzugehen und dieses nicht zu beschädigen. Dies geschah auch schuldhaft, nämlich mit Absicht und damit vorsätzlich, vergleiche § 276 BGB. Schließlich ist dem A dadurch auch ein Schaden entstanden. In der Rechtsfolge kann A daher von B Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Subsumptionstechnik und Gutachtenstil. Zur rechtlichen Lösung des Falles hat sich in der juristischen Ausbildung der Gutachtenstil bewährt. Dieser zwingt gemeinsam mit der Subsumptionstechnik zu einem schrittweisen Abarbeiten aller Tatbestandsvoraussetzungen der einschlägigen Anspruchsgrundlagen. Gutachtenstil bedeutet, dass Sie die für richtig gehaltene Lösung einer rechtlichen Fragestellung nicht einfach als Ergebnis formuliert vorwegnehmen, sondern sich Schritt für Schritt von der aufgeworfenen Problematik hin zur Lösung bewegen. Dies zwingt Sie, Ihre einzelnen Schritte zu überdenken und zu begründen, sodass die spätere Lösung das quasi zwangsläufige Ergebnis Ihrer vorherigen Einzelschritte ist. Auf dem Weg prüfen Sie bei jedem einzelnen Ihrer Schritte, ob der von Ihnen zu prüfende Fall auch zu den Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage passt. Diese Übereinstimmungsprüfung nennen wir Subsumption. Im Gutachtenstil muss die für einschlägig erachtete Anspruchsgrundlage zunächst im Konjunktiv vorangestellt werden. A könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 280 Absatz 1 BGB haben. Danach sind die Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Anspruchsgrundlage im Einzelnen zu erörtern. Wie ausführlich dies zu geschehen hat, hängt von der Schwierigkeit des jeweiligen Falles ab. Im obigen Beispielsfall haben wir das bereits erledigt und durch die Prüfung der einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen anhand des konkreten Sachverhalts sogleich subsumiert, das heißt die Übereinstimmung zwischen Tatbestandsvoraussetzungen und Sachverhalt geprüft. Verdeutlichen wir Gutachtenstil und Subsumptionstechnik an einem weiteren kurzen Fall. Arbeitgeber A bietet seinen gebrauchten PKW dem ehemaligen Mitarbeiter B zum Kauf an. B erklärt, den PKW zum vereinbarten Kaufpreis von 8.000 Euro zu erwerben. B zahlt sofort in bar. Die Übergabe des PKW soll am kommenden Tag erfolgen. A erscheint nicht. Kann B von A die Übergabe und Übereignung des PKW verlangen? Ausgangspunkt ist die Frage, wer will was, von wem, woraus? B möchte von A die Übergabe und Übereignung des Pkw. Damit sind wer von wem und was bereits beantwortet. Die Frage nach dem Woraus, also nach der Anspruchsgrundlage, führt zu § 433 Absatz 1 BGB. Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Nun gehen Sie wie folgt mit Gutachtenstil und Subsumptionstechnik vor. Zunächst bilden Sie im Konjunktiv einen Obersatz, in dem Sie die in Betracht kommende Anspruchsgrundlage für das Begehren des Anspruchsstellers B gegen den Anspruchsgegner A benennen. B könnte gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Pkw haben, gemäß § 433 Absatz 1 BGB. Dann benennen Sie die hierfür erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen. Dazu müsste zwischen B und A ein wirksamer Kaufvertrag bestehen und der Pkw müsste eine Sache sein. Nun definieren Sie die erste Tatbestandsvoraussetzung. Ein Kaufvertrag setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme, über die Übereignung und Übergabe einer bestimmten Sache voraus. Dann subsumieren Sie den Sachverhalt unter die Tatbestandsvoraussetzung. A hat dem B angeboten, diesem seinen gebrauchten Pkw für 8.000 Euro zu verkaufen. B hat dieses Angebot gegenüber A auch ausdrücklich angenommen. Somit liegen zwischen A und B zwei übereinstimmende Willenserklärungen über einen konkreten Kaufgegenstand vor. Und halten schließlich das Ergebnis kurz fest. Damit ist zwischen A und B ein Kaufvertrag zustande gekommen. Nun noch kurz die zweite Tatbestandsvoraussetzung, Definition und Subsumption. Der Pkw ist ein körperlicher Gegenstand und somit eine Sache. Und schon können Sie im Ergebnissatz Ihre Ausgangsfrage aufgreifen und beantworten. Da alle Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, kann B von A gemäß § 433 Absatz 1 BGB die Übergabe und Übereignung des Pkw verlangen. Nicht nur für die Studierenden unter den Hörern. Einige Hinweise seien erlaubt, um typische Fehlerquellen zu benennen. Richtig lesen kann helfen. Wichtig ist zunächst das genaue Erfassen des Sachverhalts. Erhalten Sie den Sachverhalt, wie im Studium üblich vorgegeben, so gilt, lesen Sie den Sachverhalt mehrmals gründlich durch. Das Erfassen des Sachverhalts kann in geeigneten Fällen durch eine grafische Darstellung der Rechtsbeziehungen in einer Skizze erleichtert werden. Viele Ausarbeitungen gehen nur deshalb schief, weil der Sachverhalt nicht richtig gelesen und erfasst wurde. Prüfen Sie jedes Element des Sachverhaltes danach, ob es für die Lösung erheblich ist, und verwenden Sie es entsprechend. Die Fragestellung erkennen ist kein Fehler. Verschaffen Sie sich anschließend Klarheit über die Fallfrage oder die Fallfragen. Nur was gefragt wird, ist zu beantworten. Oft lautet die Frage, ob ein bestimmtes Leistungsbegehren gerechtfertigt ist. Beispiel, kann A von B Schadensersatz verlangen? Wenn gefragt wird, wie ist die Rechtslage, sind alle ernsthaft in Betracht kommenden Ansprüche, gleich Leistungsbegehren zwischen sämtlichen Beteiligten, die einen Bezug zum geschilderten Sachverhalt aufweisen, zu untersuchen. Jetzt geht es an die Rechtsvorschriften. Anschließend suchen Sie die entscheidungserheblichen, das heißt die für die Falllösung relevanten Rechtsvorschriften zusammen. Damit beginnt die eigentliche rechtliche Bearbeitung des Falles. Häufig kommen mehrere Anspruchsgrundlagen ernsthaft in Betracht. Diese sind in der Reihenfolge Ansprüche aus Vertrag vor Ansprüchen aus Gesetz zu prüfen. Auch wenn sie zum gleichen Ergebnis führen, sind alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen zu erörtern. Alle Anspruchsgrundlagen enthalten gewisse Tatbestandsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Anspruch gewährt wird. Diese Voraussetzungen sind genau zu untersuchen. Hier ist sauberes und sorgfältiges Arbeiten wichtig, damit nicht die eigentlichen Probleme übersehen werden. Bei der Lösung des Falls ist die richtige Begründung einer Lösung meist sehr viel wichtiger als das Ergebnis. Viele Fallfragen, zum Beispiel muss A zahlen, lassen sich nämlich mit einem schlichten Ja oder Nein beantworten. Das Ergebnis allein überzeugt aber weder die Beteiligten noch, für den Fall, dass sie Studierende sind, ihren Professor. Entscheidend ist, dass Sie die Probleme erkennen, die in einem Fall stecken, und sich mit überzeugender Argumentation um ein vernünftiges Ergebnis bemühen. Richtige Ergebnisse setzen sich nicht nur in der Juristerei, nämlich nicht von selbst durch, sonst gäbe es keine Fehler mehr, sondern durch die Kraft der Argumente und der Überzeugung. Vielleicht hilft Ihnen hier der Leitsatz: Der Weg ist das Ziel. Ein häufiger Anfängerfehler ist es, direkt auf das vermeintlich richtige Ergebnis loszusteuern, ohne den Weg dorthin genau zu untersuchen. Dabei werden oft die eigentlichen Probleme, die in einem Fall stecken, übersehen. Versuchen Sie als Studierender unbedingt, alle Probleme eines Falles genau darzustellen, auch wenn Ihnen das Ergebnis völlig klar erscheint. Nennen Sie ferner immer die von Ihnen verwendeten Rechtsgrundlagen, also insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen, auf die Sie Ihre Lösung stützen. Der von den Juristen geübte Gutachtenstil ist kein Selbstzweck. Durch diesen werden Situationen und Probleme einer gründlichen Analyse unterzogen und es wird ermöglicht, eine angemessene Lösung zu finden. Die meisten unternehmerischen Fehlentscheidungen beruhen darauf, dass die Situation nicht ausreichend oder nicht richtig analysiert wurde.